Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ist er der mutige Vorkämpfer, der sich als einziger traut, die Wahrheit zu sagen, oder ist er schlicht ein Populist und hetzt mit Falschaussagen die Gesellschaft auf? Thilo Sarrazins neues Buch ist in aller Munde und die Frage ist ja, wie viel Wahrheit steckt drin? Wir gehen diesen Dingen heute mal auf den Grund und fragen nach bei Experten für Intelligenz, für Integration und für den Arbeitsmarkt. Jetzt interessieren uns Sarrazins Thesen in Bezug auf die Vererbbarkeit von Intelligenz und dazu begrüße ich jetzt am Telefon einen der bekanntesten Neurowissenschaftler. Er leitet das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm und hat kürzlich auch das Buch Medizin für die Bildung veröffentlicht. Einen schönen guten Tag, Manfred Spitzer.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, Herr Spitzer, die einfache Frage ist ja, vererbt sich Intelligenz?
Nun, es gibt in der Tat eine ganze Reihe von Genen, man kennt keineswegs alle, man weiß nur, dass es sie gibt, die mit Intelligenz zu tun haben. Also Intelligenz hat tatsächlich eine erbliche Komponente. Andererseits gilt aber auch, dass Intelligenz nur dann sozusagen heranreifen kann, wenn die Umwelt stimmt. Und jetzt ist natürlich oft die Debatte, ja, wie viel ist denn nun das und wie viel ist das andere? Und diese Debatte wird oft sehr stark vereinfacht geführt. Und ich möchte mal versuchen, ein Beispiel zu nennen, wo man sofort merkt, so einfach ist die Sache nicht. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Bauern, die auf die Idee kommen, einmal wissenschaftlich zu untersuchen, ob denn der Weizen eher in seiner Größe von den Genen des Weizens, also vom Samen oder vom Acker abhängt. Dann nimmt der eine Bauer verschiedene Weizensorten und sät sie auf seinem Acker. Und dann stellt er fest, je nach Weizensorte wird der Weizen unterschiedlich hoch und schließt messerscharf, es muss also an den Genen liegen. Der andere Bauer, der nimmt eine Weizensorte und tut sie auf verschiedene Äcker. Und dann merkt er, es hängt ganz vom Acker ab, wie hoch der Weizen wächst und schließt messerscharf, das muss am Acker, also an der Umwelt liegen. Und so kommt man zu Untersuchungen, die ja zwischen 0% Genen und 100% Umwelt und genau dem Gegenteil alle Ergebnisse beinhalten. Nun ist die Intelligenz viel schwieriger zu messen als die Länge des Weizens, weswegen es nicht bei 100% und 0% im Hinblick auf die Datenlage geblieben ist, sondern es ist so 80 versus 30 oder sowas. Aber man muss sich klar sein, dass von vornherein die Art, wie eine Studie angelegt ist, auch dann Daten produziert, die gar nicht anders sein können als so, wie sie sind. Deswegen die Frage, wie viel Prozent bei einem bestimmten Menschen oder bei einer bestimmten Gruppe von Menschen jetzt das Erbgut ausmacht oder die Umwelt, das kann man gar nicht beantworten. Man muss auch noch Folgendes sagen, diese Kontroverse ist ja uralt und je nachdem, was es dann eben für Daten historisch gab und auch was es für Theorien gab, hatte man ganz unterschiedliche Positionen. Vor 100 Jahren, als die Genetik sozusagen Aufschwung hatte, kam auch ganz schnell auf, oh je, da müssen wir uns aber ganz große Mühe geben, dass die Gene in unserer Population die richtigen bleiben und dann kennen wir die ganzen Folgen, auch die politisch schrecklichen Folgen, die daraus resultierten. In den 50er Jahren kam dann die Psychologie auf, die gefunden hat, wir können alles und jedes durch Lernen verändern. Und sodass die Genetik auf dem Rückzug war und man irgendwann mal dachte, man könne sozusagen aus jedem Baby ein Genie machen, wenn man nur richtig die Erziehung und die Bildung bewerkstelligt. Das stimmt so auch nicht. Dann kamen viele Untersuchungen, die gerade sich mit Zwillings- und Adoptionsstudien beschäftigten und die haben dann wiederum hervorgebracht, dass es vor allem an den Genen liegt. Aber das versteht man vor allem dann, wenn man sich die beiden Bauern nochmal sozusagen in Erinnerung ruft.
Das heißt, alles ist viel komplexer, als man denkt.
Alles ist viel komplexer, als man denkt. Und jetzt mal, ja, wie ist es denn nun wirklich? Also was kann man denn aufgrund dessen, was wir heute wissen, sagen? Wir können heute sagen, es gibt zufallsverteilte Studien von Kindern an Pflegeeltern oder an Adoptiveltern. Das heißt, man nimmt entweder, das war eine Studie, die ist vor etwa 2 Jahren publiziert worden, man nimmt kleine Kinder im Alter bis zu 2 Jahren und verbringt sie dann in Pflegefamilien und schaut, was passiert mit deren Intelligenz im Vergleich zu, wenn die in einem ganz schlechten Heim bleiben. Es ging hier um rumänische Heime und es stellt sich raus, die Umwelt macht einen Rieseneffekt auf die Intelligenz. Zweitens gibt es auch eine zufällige Adoptionsstudie, da hat man Kinder zufällig entweder an arme Familien oder in mittlere Familien oder in eher reiche Familien gegeben zur Adoption und diese Kinder waren 5,5 Jahre alt im Durchschnitt und es stellt sich raus, dass alle Kinder intelligenter wurden durch das Adoptieren, aber die in arme Familien gekommen sind, deren IQ wurde etwa um 7 Punkte besser. Und die in reiche Familien gekommen sind, um etwa 20 Punkte. Der Unterschied, 13 Punkte, der ist so groß, dass das mindestens einen Schultyp ausmacht. Nimmt man nun diese beiden modernen Studien zusammen, dann stellt sich heraus, Intelligenz und Bildung ist nicht eine Frage der Gene, sondern ist auf jeden Fall eine Frage der Umwelt, weswegen es wirklich nicht darauf ankommt, jetzt über irgendwelche Gene sich Gedanken zu machen, dass die vielleicht auch durch unterschiedliche Geburtenraten in unserer Gesellschaft sich verändern. Nein, es kommt ganz klar darauf an, dass wir aus jedem Menschen das Maximale rausholen. Und da ist, und das zeigen die Studien, noch ganz viel Luft nach oben, wenn wir das richtig machen. Deswegen Bildung und da rein investieren, das ist das, was wir tun müssen und uns nicht überlegen, wie wir den Genpool ändern. Das klappt sowieso nicht in unserer Lebenszeit.
Was Sarrazin ja außerdem behauptet und meint, dass bei Einwanderern aus dem Nahen Osten und der Türkei belegen zu können auch, dass sich Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlicher Intelligenz unterschiedlich stark vermehren. Was kann man denn dazu sagen?
Nun, man kann sagen, dass erstens, wenn es da einen Effekt gäbe, hätte der in einigen hundert bis einigen tausend Jahren sozusagen Relevanz. Weiterhin muss man sagen, dass es bislang keine Studie gibt, die intelligenzrelatierte Gene, also Gene, die mit Intelligenz verwandt sind, in irgendeiner Weise verknüpft hätte mit ethnischer Herkunft. Man hat das immer wieder aufgrund von Intelligenztests versucht. Es gab in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts einen Forscher, der behauptet hat, dass die Afrikaner dümmer sind als die Weißen und die Weißen dümmer als die Asiaten. Aber man muss sich einfach klar darüber sein, dass es hier um Tests geht, die bestimmte Leute sich überlegt haben, in einer bestimmten Kultur, und dass es sowas wie völlig kulturfreie Intelligenztests einfach gar nicht geben kann, sodass man diese Schlussfolgerung in der Weise, wie sie gezogen wurde, einfach nicht ziehen kann.
Kommen wir noch zu einem anderen Thema, mit dem Sarrazin Schlagzeilen macht. Und zwar ist das die angeblich gemeinsame genetische Wurzel bestimmter Bevölkerungsgruppen. Juden, Basken und so weiter hätten gemeinsame genetische Wurzeln, vielleicht sogar ein bestimmtes Gen, sagt Sarrazin. Ist das so?
Nun, es ist in der Tat richtig, dass die moderne Genetik zurückverfolgen kann, wie sozusagen die genetischen Wurzeln bestimmter Populationen aussehen. Und da kann man einfach schauen, wer hat sich mit wem wie vermischt. Und da stellt sich tatsächlich raus, dass die Basken, die ja auch eine sehr eigene Sprache haben, die mit sonst kaum Sprachen verwandt ist, dass die auch genetisch kaum verwandt sind mit anderen. Und in der Tat konnte man auch zeigen, dass die jüdische Bevölkerung eher sozusagen sich weniger mischt mit anderen Bevölkerungsgruppen. Das hat aber gar nichts mit einem bestimmten Gen zu tun und schon gleich überhaupt nichts damit, was dieses Gen macht. Das weiß niemand. Ja. Also es gibt in der Tat identifizierbare Volksgruppen aufgrund genetischer Unterschiede. Das ist aber trivial, wenn Sie sich überlegen, dass natürlich Menschen unterschiedlicher Volksgruppenzugehörigkeit natürlich auch ganz unterschiedliche Gesichtszüge zum Beispiel oder auch Körpergrößen oder sogar Körperzusammensetzungen haben. Das wissen wir ja. Die einen können schneller rennen, weil sie andere Muskeln haben als die, die zum Beispiel eher lange rennen können. Und das hängt von bestimmten Genen ab. Aber jetzt zu sagen, dass es ein Basken-Gen gibt und dass dieses für irgendetwas verantwortlich sei, das kann man nicht sagen. Und das ist schlichtweg einfach nur falsch. Es gibt auch kein Juden-Gen. Das ist Unfug.
Wie reagieren Sie denn persönlich auf die Äußerung von Sarrazin?
Ach, ich will mal so sagen, es ist einfach viel faktisch falsch von dem, was da behauptet wird, von dem, was man dann moralisch, politisch und ideologisch draus macht, mal ganz abgesehen. Also bevor man sich über, ich sag mal, eine andere Meinung aufregt, frage ich mich als Wissenschaftler immer erstmal, stimmt sie denn? Und wenn sie nicht stimmt, dann brauche ich mich im Grunde gar nicht groß drüber aufregen, denn sie ist einfach falsch. Und Leute, die irgendwas Falsches sagen, die gab es schon immer und die wird es auch immer geben, da kann man nur eins machen, man kann das richtigstellen. Und Gott sei Dank besteht Wissenschaft genau darin, dass man sich anschaut, was stimmt und was stimmt nicht. Und wissenschaftlicher Fortschritt besteht darin, dass man das schön aussortiert. Und man sollte mit der Wahrheit da nicht so beliebig umgehen.
Sagt Manfred Spitzer, er leitet das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen in Ulm. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Orgien, Essensschlachten und Saufgelage gehörten um 450 nach Christus zu den beliebtesten Beschäftigungen der römischen Oberschicht. Diese spätrömische Dekadenz, sagt FDP-Chef Guido Westerwelle, ermöglichen die staatlichen Leistungen auch den Hartz-IV-Empfängern in unserem Land. Ein völlig misslungenes Bild, das dem Vizekanzler ein intellektuelles Armutszeugnis ausstelle, wirft ihm SPD-Politiker Thilo Sarrazin vor. Dabei ist auch er grundsätzlich der Meinung, dass es den Empfängern von Sozialleistungen in Deutschland zu gut gehe. So empfiehlt der ehemalige Berliner Finanzsenator, Heizkosten zu sparen, indem man einen Pullover anzieht, statt die Heizung anzustellen. Zudem behauptet er,
Kalt duschen ist doch eh viel gesünder. Ein Warmduscher ist noch nie weit gekommen im Leben.
Geht es Hartz-IV-Empfängern also zu gut in Deutschland? Eine Studie des Instituts für Arbeits- und Berufsforschung in Nürnberg hat genau das untersucht. Das Ergebnis, dass Hartz-IV-Empfänger ihre Situation genießen und nichts daran verändern wollen, ist nicht mehr als ein Vorurteil. Die Studie belegt, dass der größte Teil der Hartz-IV-Empfänger aktiv nach Arbeit suche, viele aber auch mit der Erziehung, Ausbildung oder Pflegeangehöriger beschäftigt seien. Arne Bethmann, Forscher am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, gibt außerdem zu bedenken, dass viele der Sozialleistungsempfänger bereits erwerbstätig sind, ihr Einkommen aber mit Hartz IV aufstocken müssen.
Letztlich finden wir etwa eine Gruppe von 350.000 Personen, für die wir anhand unserer Erhebung jetzt keine legitimen Gründe finden können, warum die nicht suchen sollten. Wenn man dabei berücksichtigt, dass diese Gruppe oft alt und gesundheitlich eingeschränkt ist, dann bleiben letztlich vielleicht 100.000 bis 200.000 Personen übrig, bei denen man zumindest vermuten kann, dass sie nicht nach Arbeit suchen wollen.
Bei aktuellen Arbeitslosenzahlen um die 3,2 Millionen bleiben also rund 3 Millionen Arbeitssuchende übrig, die sich um Arbeit bemühen. Für Sarrazin sind die Hartz-IV-Sätze nicht zu niedrig. Das sei eine Frage der Mentalität, des Wollens und der Einstellung.
Wo diese fehlt, hilft auch kein Geld. Und wo diese da ist, ist das Geld gar nicht so wichtig.
Die Studie des Nürnberger Instituts beweist aber, dass das Gegenteil von Sarrazins Behauptung der Realität entspricht. Arne Bethmann erklärt.
Zur Motivation von Arbeitslosengeld-II-Empfängern zeigt sich, dass die doch relativ hoch ist, gerade im Vergleich. Also Arbeit wird häufig für das Wichtigste im Leben gehalten, häufiger als bei den Nicht-Hartz-IV-Beziehern. Und auch wenn man sich so härtere Kriterien anschaut, also zum Beispiel die Bereitschaft, auch unter schlechten Bedingungen eine Stelle anzunehmen, dann liegt die bei Hartz-IV-Empfängern wesentlich höher als bei anderen Personen. Und das sind zum Beispiel so Sachen wie eher lange Arbeitswege in Kauf zu nehmen oder eine Arbeit unter dem fachlichen Können. Und sehr deutlich sieht man es auch bei den schon arbeitenden Hartz-IV-Empfängern, also den Aufstockern. Die arbeiten oft nur für sehr geringe Stundenlöhne, im Schnitt so für 6,60 Euro.
Sarrazins Thesen in Bezug auf Hartz-IV-Empfänger scheinen also nicht haltbar zu sein. Darauf zumindest lassen die Zahlen aus der Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung schließen.
Talkshows, Zeitungen, Internetforen, sie alle sind voll mit einer Diskussion. Hat Thilo Sarrazin recht oder nicht? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Und zwar fragen wir Experten für die verschiedenen Fachbereiche, die Sarrazin so anschneidet in seinem Buch. Eben haben wir schon einen Hirnforscher gefragt, was dran ist an Sarrazins Thesen zur Vererbung von Intelligenz. Jetzt widmen wir uns den Einwanderern in Deutschland. Auch hier hat Thilo Sarrazin einige Punkte aufgeworfen, die wir einfach mal überprüfen wollen. Und zwar tun wir das mit Daniel Weber, dem Leiter des Interkulturellen Kompetenzzentrums. Schönen guten Tag, Herr Weber.
Guten Tag.
Ja, Herr Weber, im Februar 2010 behauptete Sarrazin im Rahmen der Hartz-IV-Debatte, dass eine große Zahl an Arabern und Türken in Berlin keine produktive Funktion habe, außer für den Obst- und Gemüsehandel. Wie beurteilen Sie das?
Naja, grundsätzlich, Sarrazin wollte provozieren, das will er auch heute wieder, das hat er geschafft. Es gibt natürlich Ängste und Sorgen vieler Menschen, die gibt er auch wieder. Andere fühlen sich aber natürlich auch von seinen Thesen beleidigt und verletzt, so zum Beispiel türkische Gemüsehändler, die er mit dieser These natürlich höchst getroffen hat. Manche dieser Thesen begründet er einfach wirr und andere auch falsch. Hier dieses Beispiel des türkischen Unternehmertums ist ein sehr gutes Beispiel, denn die Türken sind eben die größte Einwanderergruppe. Es gibt türkischstämmige Wissenschaftler, Rechtsanwälte, Ärzte, Unternehmer jeglicher Couleur. Und auch wir kennen das natürlich als DGB-Bildungswerk. Es gibt ganz viele türkischstämmige Betriebs- und Personalräte in den Betrieben. Das heißt, es stimmt einfach nicht, dass türkischstämmige Personen in Deutschland keine produktive Funktion hätten.
Sie sprechen es schon an, die türkischen Mitbürger scheint Sarrazin besonders zu fürchten. Er sagt, Zitat, die Türken erobern Deutschland genauso wie die Kosovaren das Kosovo erobert haben durch eine höhere Geburtenrate. Was sagen Ihre Zahlen denn zu diesem Punkt?
Naja, das klingt erstmal sehr martialisch. Wir befinden uns ja nicht im Krieg. Also Sarrazin tut so, als seien wir im Krieg, ein Volk gegen ein anderes. Dabei ist Einwanderungspolitik ja viel komplizierter. Einwanderungspolitik hat ja zum Ziel, eine Gemeinschaft zu werden. Wenn man so wie Sarrazin von homogenen Gruppen ausgeht, also sagt, es gibt die Türken und es gibt die Deutschen, vergisst man zum Beispiel, dass 400.000 türkischstämmige Menschen sich haben einbürgern lassen. Und die sind jetzt Deutsche. Die nehmen teil am demokratischen Verfahren, die leben in einer pluralen Gesellschaft. Und wir leben ja gerade davon, dass sich eine Gesellschaft weiter differenziert und dass es verschiedene Gruppen und Kulturen in einer Gesellschaft gibt, die sich dort integrieren. Bei aller Verschiedenheit. Deswegen kann man da nicht so davon sprechen, dass die Türken irgendwie die Deutschen übernehmen wollen, sondern es geht ja vielmehr darum, wie entwickelt sich unsere Gesamtgesellschaft. Zur Frage der Geburtenzahlen, Man sieht ja, dass in der zweiten und dritten Generation sich diese Geburtenzahlen auch annähern und dass dort auch vieles nicht der Wahrheit entspricht, obwohl Sarrazin natürlich sagt, er würde als Erster alles auf den Tisch bringen. Nach meiner Erfahrung stimmt das nicht. Es ist richtig, dass alles auf den Tisch muss, aber dazu gehören eben auch unbequeme Wahrheiten, die eben ja in die Richtung führen, dass es sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten in Deutschland gibt.
Gehen wir doch noch ein bisschen weiter ein auf seine Thesen. In seinem Buch schreibt er, türkische Migranten heiraten zu über 90% wiederum Türken. Rund 60% der Ehen türkischer Staatsbürger in Deutschland werden mit einem Partner aus der Türkei geschlossen. Stimmt das aus Ihrer Sicht?
Also es ist klar, dass es auch binationale Ehen gibt. Wir haben auch hier in der These wieder vergessen, dass es sehr viele Eingebürgerte gibt, die eben auch eine andere Nationalität heiraten oder eben als Deutsche eine andere Nationalität heiraten. Die tauchen in dieser Statistik nicht auf. Die werden sozusagen von Sarrazin verschwiegen. Ich fände es wünschenswert, wenn man mehr Kontakte auch im täglichen Leben hätte untereinander mit unterschiedlichen Nationalitäten in der Schule, bei der Arbeit, in Freizeiteinrichtungen. Das ist ganz klar. Wir brauchen da mehr Kontakte, wir brauchen mehr, was wir gemeinsam unternehmen. Das ist eine schwierige Aufgabe für alle. Wir haben in der Studie gezeigt, dass selbst an Unis Studenten aus Deutschland mit einem deutschen Pass keinen Kontakt zu Ausländern haben und ihn teilweise auch nicht haben wollen. Und da gehört eben zur Ehrlichkeit auch, sich zu fragen, was würde ich zum Beispiel als deutscher Familienvater sagen, wenn meine Tochter einen Türken heiraten wollte. Ne? Also auch diese Frage muss man sich natürlich stellen, welche Rolle spielt da Diskriminierung und Vorurteile auch.
Weiterhin sagt Sarrazin, die türkische Bevölkerung versagt im deutschen Bildungssystem. Zitat Sarrazin, diese Importpartner, die wir gerade angesprochen haben, weisen durchweg eine sehr niedrige Bildung auf. Was sagen Sie dazu?
Ja, die Bildungsmotivation ist, finde ich, auch wieder so einseitig nicht zu sehen. Natürlich versagt das deutsche Bildungssystem. Wir haben sehr viele Menschen, die ohne Abschluss von den Schulen gehen. Wir haben soziale Gruppen, die den Aufstieg in Deutschland nicht schaffen können. Ich glaube, das ist klar, dass deswegen wird das Bildungssystem ja auch so stark diskutiert bis hin zur UN, die ja in ihrem Bericht auch geschrieben hat, dass das deutsche Bildungssystem äußerst undurchlässig ist für sozial benachteiligte und Migrantenkinder. Dennoch zeigen die Zahlen, und die lässt Sarrazin weg, dass zum Beispiel sehr, sehr viele Migrantinnen und Migranten in Deutschland, gerade aus dem türkischen Bereich, auf dem zweiten Bildungsweg sehr erfolgreich sind. Und das zeigt einfach, dass es eine sehr, sehr hohe Bildungsmotivation gibt, auch und gerade in Migrantengruppen, weil dadurch eben der Aufstieg generell möglich ist, nur dass eben das Bildungssystem schon Hürden eingebaut hat, die eben auch für viele ja nicht zu überspringen sind.
Das heißt, viele Migranten wollen eigentlich sich besser bilden, haben aber durch das Bildungssystem nicht die Chance dazu.
Genau, also ja.
Sarrazins Einstellung gegenüber Migranten scheint dann in einem Zitat in seinem Buch zu kulminieren. Das geht dann so: Ich muss niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Aus Sicht eines Migrationsforschers, wie Sie es sind, ist dieser Punkt haltbar?
Ja, erstmal ist es eine These, die wieder viel miteinander vermischt. Klar ist, die soziale Integration vieler sozialer Gruppen, das hat gar nichts unbedingt mit Migration zu tun, in Deutschland könnte besser sein. Das betrifft eben dann eben auch den Teil der Migrantengruppen, zum Beispiel türkische Migranten. Wir unternehmen zusammen mit Partnern aus Wirtschaft und auch mit Migrantenvertretern seit Jahren große Anstrengungen, damit eben diese Menschen in Arbeit kommen und raus aus Hartz IV kommen und haben dabei auch Erfolge. Ich bringe mal ein Beispiel. Wir konnten es bei einer Firma schaffen, dass eben türkische Frauen, die in sehr einfachen Tätigkeiten beschäftigt waren, durch Weiterbildung nicht nur nicht entlassen wurden, was ja dann zu Hartz IV führen würde, sondern sogar auf Leiterstellen befördert wurden. Und diese Beispiele gibt es in ganz Deutschland. Und natürlich kann man damit nicht die Integrationsprobleme von heute auf morgen in Gänze lösen. Aber ich finde, das sind doch Schritte in die richtige Richtung. Und man muss eben Menschen, die in Deutschland leben, anerkennen. Man muss schauen, in welchen Lebenssituationen befinden sie sich, in welchen sozialen Lagen befinden sie sich, um dann zu schauen, welche Instrumente und welche Maßnahmen gibt es, um eben zu einer sozialen Integration und zu einer Arbeitsmarktintegration auch zu kommen.
Jetzt wird ja viel diskutiert über das Buch von Sarrazin. Auch wir machen das heute an dieser Stelle. Wie geht es Ihnen denn persönlich dabei, wenn wir jetzt die ganze Woche über dieses Thema diskutieren?
Bei unserer Arbeit haben wir ja viel Kontakt zu Arbeitnehmenden mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Und ich kann nur sagen, dass in den Seminaren das natürlich dann auch hochkocht, dass viele Ängste, viele Sorgen durch Sarrazin benannt wurden, dass sie in Szenarien, die er mittlerweile als Satire abtut, aufgebauscht wurden, zu Horrorszenarien entwickelt wurden und er schürt dann eben auch Ängste. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass er Realitäten einfach verschweigt. Wir hören ja zum Beispiel von unseren türkischen Arbeitnehmenden, dass sie unter Umstrukturierung leiden, dass sie in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten, dass ihre Kinder bei Bewerbungen, auch selbst wenn sie das Abitur geschafft haben, diskriminiert werden, weil ja, deutsche Namen bevorzugt werden bei der Einstellung. Wir wissen, dass es ganz viele türkische Unternehmer gibt, die Arbeitsplätze schaffen in Deutschland, die einfach mit der Debatte, unter den Tisch fallen. Ich würde mir wünschen, dass diese Debatte eben jetzt wieder in die Richtung führt, was können wir tun, damit wir zu einer Gesellschaft kommen, damit wir Parallelgesellschaften auf der einen Seite verhindern, auf der anderen Seite es aber auch schaffen, dass sich die Deutschen, wie Sarrazin es nennen würde, sich nicht zu sehr abgrenzen von den anderen, sondern dass wir es schaffen, zu einer Gesellschaft zu werden, die auch klar sagt, was Sache ist, die aber dann eben auch sagt, welche Instrumente benutzen wir dafür.
Sagt Daniel Weber, der Leiter des Interkulturellen Kompetenzzentrums des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Detektor FM. Zurück zum Thema.